Hallo, liebe Gemeinde, hallo, liebe Gäste, schön, dass wir heute auch zusammengekommen sind. Ja? Heute wurde mehrmals schon erwähnt, heute ist eigentlich letzter Sonntag in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie euch dabei geht, für mich ist immer ein neues Jahr irgendwie so eine Grenze. Wirklich, gerade ein neues Jahr für mich immer so, ab da fängt was Neues an. Vielleicht, weil nach ein paar Tagen werden wir wirklich anderen Zahlen schreiben müssen auch und so, wenn man irgendwelche Papiere fertig macht oder so. Aber das ist für mich auch letztendlich Erinnerung, dass unsere Zeit auf dieser Erde ist nicht ewig. Das wird wirklich, so wie dieses Jahr zu Ende geht, es wird auch hier zu Ende gehen. Aber das wird nicht so zu Ende gehen, Schluss und das war's, sondern Gott verspricht uns was anderes. Gott sagt, dass der für uns was vorbereitet hat. Gott hat für uns nicht mehr und nicht weniger als ewiges Leben vorbereitet. Und das ist die Frage, welche ich heute im Raum stellen möchte. Vielleicht werden manche provokativ finden, diese Frage, manche vielleicht herausfordernd. Manche haben diese Frage vielleicht schon längst für sich und vor allem mit Gott geklärt. Und eigentlich die Frage lautet, weißt du, dass du ewige Leben hast? Weißt du das? Du persönlich? Vielleicht einer oder andere denkt, wie soll ich das wissen? Wie kann ich das wissen? Ob ich ewiges Leben habe? Ich bin doch noch hier. Ich bin hier, ich atme, ich lebe. Ich habe jetzt hier Leben. Worüber redest du jetzt, Waldemar? Lass uns in die Bibel gucken. Was sagt uns die Bibel dazu? Können wir es überhaupt wissen, ob wir ewiges Leben haben oder haben werden, ja oder nein, vielleicht. 1. Johannes 5, Vers 13. Da steht Folgendes. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Ich habe euch das alles geschrieben. Nur dieses Vers hat Gott uns geschrieben. Ganze Bibel hat er uns aufgeschrieben. Ganze Bibel hat er uns aufgeschrieben, damit du diese Wahrheit verstehst und diese Wahrheit eigentlich weißt. Hier schreibt er auch nicht, dass du ewiges Leben haben wirst, das passiert irgendwann, sondern für Menschen schreibt Gott, du kannst wissen, dass du ewiges Leben hast. Und diese Wahrheit ist für uns da, damit wir es wirklich wissen, damit wir nicht einfach träumen davon, nicht irgendwelche Kopfkino darüber machen, sondern wirklich, dass es wissen, was Gott für uns schon gegeben hat, damit wir das haben und so leben. Und damit wir diese Aussage ein bisschen auch mehr verstehen, dass wir auch darüber nachdenken, weil ich wollte nicht einfach Fragen in den Raum schmeißen und dann uns alle quasi damit stehen zu lassen und dann beschäftige ich euch damit, sondern ich möchte auch ein paar Verse mit euch auch anschauen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, damit wir wirklich darüber nachdenken. Wir bleiben im 1. Johannes 5 und wir gucken nur ein paar Verse davor. Auf Vers 11 möchte ich ja auch mit euch zusammen lesen. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Das Leben, das in seinem Sohn ist. Hier steht wiederum geschenkt. Das steht nicht in Form des Zukunfts, in zukünftiger Form, sondern ist in vergangener Form schon geschenkt. Wir haben dieses Geschenk schon bekommen. Wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht, hat es nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Denn ihr glaubt ja an den Jesus, den Sohn Gottes. Und wie ich schon bei Lesen erwähnt habe, hier steht wirklich, Leben ist schon geschenkt. Und hier steht wirklich, dass Gott uns dieses Geschenk nicht vorbereitet hat, sondern überreicht schon hat. Der hat uns gegeben. Und wir eigentlich, wenn der uns gegeben hat, das heißt, wir haben dieses Geschenk schon angenommen. Nicht, dass wir annehmen würden, sonst, wenn ich jemandem was schenke und ich sage, ich habe dem das geschenkt, das heißt, ich habe Geschenk schon abgegeben, übergeben, ja, und der andere hat Geschenk genommen. Und Geschenk, ja klar, Geschenk kann man annehmen oder ablehnen, das wissen wir alle, aber Geschenk ist Geschenk. Geschenk kann man nicht verdienen. Das ist das, was einem gegeben wird, unabhängig von seinen Leistungen oder Verdienst. Ja, natürlich, wir kennen auch in unserem Leben dann, ich schenke dir was, wenn du das und das tust. Ja? Und letztendlich das, ja, Manipulation, Geschenk. Ich weiß, dass wir mit Kindern auch so umgehen manchmal. Du kriegst so Geburtstag zum Weihnachten, wenn du brav bist und so weiter und so fort. Ich meine, aber Gott macht das nicht. Wenn der schenkt, dann schenkt er wirklich. Und dann ist das ein Geschenk, du kannst das nicht verdienen. Ich möchte über diese Gedanke nicht verdienen, sondern wirklich, dass wir das bekommen durch Gnade letztendlich, auch ein bisschen mit uns vertiefen. Und dazu möchte ich auch durch die Bibel so ein bisschen mit uns heute auch reisen und dann anschauen. Zuerst gucken wir Epheser 2. Epheser 2, da sind zwei Verse, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Das ist Gottes Geschenk. Nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. Oder ich habe diese zwei Verse auch in anderer Übersetzung mitgebracht, in Hoffnung für alle. Das ist auch ein bisschen, eigentlich dasselbe, nur ein bisschen anders beschrieben. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Bei manchen Christen habe ich so ein Gefühl, die haben zwar Geschenk angenommen, Geschenk Gottes, die haben das bei sich, die tragen es bei sich, aber die haben es nicht ausgepackt. Die tragen das schön und behüten das, aber wirklich, die haben es nicht ausgepackt. Die benutzen es nicht wirklich, dieses Geschenk. Und das ist schade, weil das ist ein Geschenk, welches Gott uns schenkt, welches auch wirklich richtig wertvoll ist. Und der geht nicht kaputt. Passiert mit dem nichts. Du kannst wirklich leben und dieses Geschenk benutzen. Und da sind wir auch wieder zurück bei 1. Johannes 5. Gott schenkt dir ewiges Leben. Und Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Sohn Gottes steht hier. Dieses Leben ist es in Jesus Christus. In Vers 12, da steht auch, wie wir dieses Geschenk annehmen und auch benutzen können. Wirklich dieses Wort benutzen, damit wir so leben, dass wir wirklich nicht einfach ein schönes Geschenk bei uns versteckt haben, sondern wirklich, dass wir es benutzen. Und dieses Geschenk kannst du benutzen, indem, dass du mit dem Sohn Gottes verbunden bist. Und wenn du mit dem Sohn Gottes verbunden bist, du hast das Leben, ewiges Leben. Jetzt schon, auf dieser Erde, hast du schon dieses ewiges Leben. Das ist nicht irgendwann passiert das. Ja, irgendwann werden wir in Herrlichkeit sein. Das ist was anderes. Wir werden nicht hier sein. Das ist klar. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe erstmal. Aber ewiges Leben hast du jetzt schon, wenn du mit Gott, dem Sohn, mit Gott verbunden bist. Und was wir noch in Vers 12 lesen, das ist das erste Nachricht an uns, dass du, wenn du mit Gottes Sohn verbunden bist, hast du das Leben. Und dann steht Komma oder hier und Komma. Und da ist noch eine Aussage. Wer nicht mit Gottes Sohn verbunden ist, der hat es nicht. Der hat keine ewige Leben. Eigentlich richtig trockene, aber richtig klare Aussage. Oder? Was heißt, mit Jesus verbunden zu sein? Leben mit Jesus. Zeit mit Jesus zu verbringen. Jesus eigentlich kennenlernen. Und Jesus in dein Leben, in dein Alltag reinlassen. Wirklich mit dem durch Tag, durch Alltag gehen. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue. Und damit Jesus in dein Leben, in dein Alltag reinkommt, musst du dich von Sünde reinwaschen lassen. Und Bibel nennt es Errettung oder Erlösung, wenn du dich von Sünde reinwaschen lässt. Und das heißt auch letztendlich für dich, wie jedem Einzelnen, dass du vor dir selbst, aber auch vor Gott bekennen sollst, gestehen sollst, dass du ein Sünder bist. Weil wenn ich kein Sünder bin, dann brauche ich keine Erlösung, keine Rettung. Aber Gott hat auch klare Aussage dazu. In Römer 3, Vers 23 steht, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und im nächsten Vers steht direkt Lösung von diesem Problem. Doch werden sie, ohne eigenes zu tun, durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Diese Erlösung, welche in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. So kannst du Gott in dein Leben reinlassen, indem, dass du erstmal Gott bekennst, dass du verstehst, dass du auch unter diesen allen drinnen stehst, dass du gesündigt hast und dass du die Herrlichkeit Gottes verloren hast. Und in diese Herrlichkeit Gottes, in die Herrlichkeit Gottes kannst du nur durch Erlösung, nur durch Blut Jesu Christi kommen. Und da sind wir wieder im Thema drinne. Also ewiges Leben bekommst du nur durch die Erlösung. Erlösung kannst du nicht verdienen. Erlösung kannst du nur durch die Gnade bekommen. Durch die Gnade, welche in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Vielleicht fragt sich jemand jetzt bei diesem ganzen Gedankengang auch, was ist dann mit Jakobusbrief? Weil ich weiß, dass unter uns gibt es auch Bibelleser und die Menschen, welche Bibel auch gelesen, manches daraus verstanden haben. Ich sage manches, weil ich denke mal, kann kein Mensch behaupten auf dieser Erde, dass der alles verstanden hat. Ja? Und deswegen bin ich vorsichtig mit dieser Aussage immer, auch über mich selber. Man kann Bibel Stück für Stück verstehen und immer weiter und weiter. Gott offenbart sich immer wieder mehr und mehr. Das ist ein Prozess, welcher lebenlang dauert. Und wenn wir Jakobusbrief vor Augen vielleicht haben oder vielleicht auch erstmal vor Augen haben, da steht doch was über die Werke oder anders gesagt über unsere Taten, über unser Verhalten letztendlich. Wie ist das jetzt? Aus Gnade, aus Werken. Weil Jakobus 2, Vers 14 steht sogar Folgendes. Es steht dort geschrieben so. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihm ein solcher Glaube von Gottes Urteil retten? Da ist jetzt, habe ich dieses Vers nicht? Ja, Entschuldigung, da habe ich vergessen, es vorzunehmen. Könnt ihr selber in der Bibel angucken. Und da sind jetzt nicht Aussagen, welche gegeneinander sich richten, wo Gott uns Menschen, seine Kinder letztendlich verwirren möchte. Nein, Gott lässt uns beschäftigen hier mit zwei grundsätzlich verschiedenen Problemen letztendlich. Und hier die Verse, was wir hier angeschaut haben, hier, da hat Gott durch Paulus, durch Johannes, durch diese Bibelstelle, der hat uns wirklich klar und deutlich gezeigt, aufgeschrieben, dass Rettung man nicht verdienen kann. Und wenn du dich ehrlich mit Briefen im Neuen Testament beschäftigst, letztendlich mit ganzer Bibel dich beschäftigst, dann wirst du unweigerlich feststellen, dass so ein Leitfaden geht durch die ganze Bibel. Zuerst kommt das Glaube. Aus Glauben kommt Rettung. Und dann, wenn du errettet bist, dann sollen die Werke kommen. Die Werke, welche du machst, weil du errettet bist, weil du möchtest diese Werke vollbringen. Diese Werke, die kommen aus Frucht des Glaubens. Die Werke, welche man eigentlich an uns Christen sehen sollte. Und durch Jakobus zeigt uns Gott, wie ein Christ sein sollte, wie ein Christ leben sollte, nach dem Gottesmaßstab. Wenn du sagst, ich glaube, aber niemand sieht es in dir oder durch deine Taten, durch dein Verhalten, niemand sieht dein Glauben, dann ist das kein echter Glaube. Gott sagt uns sogar in Jakobus 2, Vers 17, dass das ist eine tote Glaube. Und wenn wir auch mit Brief von Jakobus uns beschäftigen, Jakobus bestreitet die Glaube nicht. Jakobus auch betont auch, dass Glaube wichtig ist. Und da sind auch verschiedene Bibelstellen auch. Jakobus 1, in Jakobus 2, Vers 1 zum Beispiel, da steht auch, dass folgendes, liebe Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unserem Herrn Jesus Christus, dem allein eine Herrlichkeit zusteht. Dann lasst euch nicht vom Rand und Ansehen des Menschen beeindrucken. Ich schlage vor, wir werden diese zwei Sichtweisen, ich nenne das so, Glaube, Werke, Gerechtigkeit aus Glauben, die Werke aus Glauben an Leben von einer Person anschauen. Bekannte Person, Abraham. Und Abraham ist wirklich sehr bekannte Person. Auch in unserer Welt. Ich stelle für mich immer wieder fest, die Menschen sogar, die sind fern von Glaube und die manchmal sogar niemals Bibel nicht mal aufgemacht haben, aber die haben schon was gehört von Abraham. Oder die reden sogar gerne über Abraham, ja, und versuchen so quasi daraus ein Gespräch zu entwickeln. Und lasst uns zusammen anschauen, Leben von Abraham und wirklich diese zwei Aspekte im Leben Abraham auch einfach anzuschauen. Römer 4, Vers 1. Das glaube ich hier auf der Folie, das ist gut. Da steht Folgendes. Was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts von Gott. Denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Welche Schrift wird hier gemeint? Wo können wir nachlesen? Das, worauf sich diese Aussage bezieht, können wir in 1. Buch Mose nachlesen. 1. Buch Mose, Kapitel 15. Und das, was wir jetzt lesen, das ist ein Zitat aus 1. Buch Mose 15, Vers 6. Das ist wirklich ein Zitat. Und da steht, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. 1. Buch Mose 15, das ist die Situation im Abrahams Leben. Der war ungefähr zwischen 75 und 86 Jahre alt. Warum so große Zeitspanne? Weil ich habe nicht gefunden, genaue Datum. Nur mit 75 ist er, dort war Auszug aus Haran. Und mit 86 ist der Vater von Ismael geworden, von Ismael. Und diese Begegnung mit Gott war irgendwo dazwischen. Und Abraham zu diesem Zeitpunkt, der hat keine Kinder gehabt und kein Nachkommen. Ein Mann, welcher großes Besitz hatte und Gott begegnet dem und die reden miteinander. Und Abraham sagt zu Gott, was willst du mir geben, Herr, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Elisa von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, sehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und sehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihm. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du die zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Und hier, was wir hier lesen, das ist wirklich reine Glaube. Der Abraham hat noch gar nichts gemacht. Der hieß es zu diesem Zeitpunkt nicht mal Abraham, der hieß Abram, der wurde dann später von Gott Abraham genannt, als Vater des Nationen. Und hier wirklich, Abraham, der hat einfach Gott geglaubt. Der hat Himmel angeschaut, bestimmt, ich kann mir sogar vorstellen. Und ich meine, ich habe nie versucht, die Sterne zu zählen, aber da sind viele, ja. Und Abraham hat geglaubt. Und das war keine Traumvorstellung von dem. Man kann auch wirklich lesen, das war sein Herzenswunsch. Der war schon, ja, der hat gutes Besitz gehabt und kein Nachkommen und das hat ihm geplagt. Und der wusste, dass der nicht mehr der Jüngste ist. Der hat bestimmt gewusst, dass der schon alt ist. Und das hat ihm geplagt. Und hier kommt Gott und sagt, du wirst Nachkommen haben. Und deine Nachkommen werden mehr sein als die Sterne, was du siehst. Abraham hat geglaubt. Und Gott hat diese Glauben im Abraham Herz gesehen. Der hat wirklich, Gott hat es gesehen. Und Gott hat diese Glaube dem als Gerechtigkeit angerechnet. Darüber lesen wir im Römerbrief. Und lass uns auch Jakobusbrief anschauen. Jakobus 2, da sind auch zwei Verse. Da steht Folgendes. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Wenn man allein dieses Vers 21 nimmt, dann wird man vielleicht ein bisschen, fühlt man sich ein bisschen irritiert. Da steht, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt? Lasst uns auch diese Stelle anschauen. Worauf bezieht sich diese Stelle? Das, was in Jakobusbrief uns gesagt wird, das wurde geschehen viele Jahre später. Mit 100 Jahren, als Abraham 100 Jahre alt wurde, hat er versprochenen Sohn bekommen, Isaak. Und dazwischen hat Abraham versucht, Gottes Versprechen quasi zu beschleunigen und Gott zu helfen, sein Versprechen zu erfüllen, würde ich so sagen. Der hat sie mit einer Sklaven Ismael gezeugt, aber das war kein Gottesversprechen. Gott hat wirklich dem Sohn mit seiner Frau, mit Sarah, geschenkt. Und dieser Sohn heißt Isaak und der Sohn wuchs und hat seine Eltern erfreut. Und dann kam die Situation, 1. Mose 22, da können wir nachlesen. Da steht in Vers 2, Gott sagt zum Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Zieh ins Land Moria und opfere ihm als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Abraham nimmt Isaak und geht zum Berg. Abraham geht ganzen Weg. Und das war Weg. Das war nicht eine halbe Stunde, das hat schon ein bisschen gedauert. Und ich bin mir wirklich sicher, dass Abraham ganzen Weg, der hält sich an Versprechen Gottes. an Versprechen Gottes, welche der vor mehreren Jahren bekommen hat, das, was wir in 1. Mose 15 gelesen haben, da wo dort Gott hat dann versprochen, aus deinem Leib wird Same hervorgehen. Und Gott hat ihm gezeigt, guck die Sterne, noch mehr oder so viel wirst du Nachkommenschaft haben. Und Abraham wusste, das ist einziger Sohn, sein Nachkomme, und Gott wird aus dem Nachkommen hervorbringen. Warum bin ich mir so sicher, dass Abraham so gedacht hat? Warum bin ich mir sicher, dass Abraham solche Zuversicht, solche Glaube hatte? Weil das auch in der Bibel geschrieben steht. Das steht in der Bibel so. In Hebräer 11, Verse 17 und 18 steht Folgendes. Aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesandte Nachkommenschaft. Vers 19. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und in einem gewissen Sinn erhielt er ihn auch vom Tod zurück. Abraham war sich sicher, Isaak wird leben. Wenn ich jetzt gehorsam bin und das tue, was Gott von mir verlangt, Isaak wird leben und wirklich Nachkommen von dem werden auf dieser Erde leben. Wenn du mit dem 1. Buch Mose 22 weiter beschäftigst, wirst du feststellen, dass Abraham müsste nicht Isaak opfern. Du wirst auch lesen, dass Gott andere Opfer vorgesehen hat, andere Opfer vorbereitet hat. Und wir sehen aber, dass Abraham durch seine Werke diese Prüfung bestanden hat. Und dieses Werk hat Abraham aus Glauben vollbracht. Und genau darüber lesen wir in Jakobus 2, 21 und 22. Abraham hat Gerechtigkeit von Gott bekommen, als der noch jünger Hüpfer war, nur so zwischen 75, 86, so ganz jung. Mit 100, als der ein bisschen reifer, ein bisschen erwachsener geworden ist, hat er Prüfung bestanden. Wenn ich auf Uhr gucke, komme ich langsam zum Schluss. Und was hat es mit uns zu tun? Was hat es mit der Frage zu tun, ob ich ewiges Leben habe? Was hat es mit Frage zu tun, ob du ewiges Leben hast? Ich möchte, dass du heute wirklich verstehst, ewiges Leben bekommst du nur durch Errettung, durch Erlösung. Erlösung bekommst du nur durch die Gnade, nicht aus Werken. Und wenn du errettet bist, Gott hilft dir auch aus Glauben, gute Werke zu tun. Wenn du dieses Geschenk angenommen hast, wenn du dieses Geschenk ausgepackt hast und lebst damit, wenn du Heiligen Geist in dir, du lässt ihn erstmal rein, aber dann erlaubst du dem zu wirken in dir, dann wirst du auch gute Werke vollbringen können. Wie gesagt, wir gehen zum Ende des Jahres und bald fängt was Neues an. Ja, ich hoffe, dass wir mit Gottes Gnade noch ein gutes, schönes Jahr, gesegnetes Jahr erleben werden. Aber Gott sagt ja auch gleichzeitig zu uns, heute ist ein Tag. Wir wissen nicht, morgen gibt, ob 2026 gibt. Das ist nicht so, dass ich jetzt Angst einjagen möchte. Ich möchte einfach Tatsachen benennen. Und wenn du nicht weißt, ob du errettet bist, wende dich an Gott jetzt, solange noch heute ist. Wende dich an Gott. Und wir werden gleich, wenn Lobpreisteam hier reinkommt, die sind jetzt noch hinten, die kommen jetzt langsam rein. Und wir werden ein paar Lieder, ein, zwei Lieder zusammen singen. Und ich bitte dich, wenn du nicht sicher bist, ob du weißt, ob du nicht weißt, dass du errettet bist, ob du nicht weißt, ob du ewiges Leben schon hast, dann wende dich an Gott, rede mit dem. Wenn du vielleicht vor Gott was bekennen musst, dann mach das. Das ist das, was dich befreit, nicht zerdrückt. Das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch lange gedacht, wenn ich diesen Schritt tue, das wird mich zerdrücken. Ich bin mit 31, habe ich geschafft, diesen Schritt zu machen und das war befreiend pur. Ich möchte, dass jeder das erlebt. Und wenn du sowas nie erlebt hast, tu diesen Schritt. Und du wirst Befreiung erleben. Ich sage nicht, dass das emotionale Feuerwerk sein soll. Manche erleben so ein Feuerwerk, die manche machen das in Stille. Aber wichtig ist, dass du zum Gott kommst und wirklich Befreiung erlebst. Wenn du dabei Hilfe brauchst, du kannst gleich nach vorne kommen. Alex ist hier, ich bin hier. Wir werden auch mit dir für dich zusammen beten. Wenn du weißt, dass du errettet bist, dann höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz und sei gehorsam, damit du auch wie Abraham, als der errettet wurde, schon auch Taten, gute Taten vollbracht hat, dass du auch gute Taten vollbringst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du dein Kind opfern musst oder noch irgendwelche krasse Schritte machen musst. Eigentlich, Gott sagt uns oft einfache Sachen und erwartet, dass wir gehorsam sind. Vielleicht sagt Gott zu dir, dass du vergeben sollst. Dann tu das. Vielleicht Gott sagt zu dir, dass du lieben sollst. Sei gehorsam. Vielleicht sagt Gott zu dir, bekenne deinen Glauben. Mach das. Dann zeigt Gott dir vielleicht auch Menschen, wo du deine Glaube bekennen kannst. Über deine Glaube bekennen, das heißt, über Jesus zu erzählen, was du selber erlebt hast. Du musst nicht unbedingt, weißt was ich, was für Predigt halten. Vielleicht sagt Gott zu dir, diene in deiner Gemeinde. Spende. Spenden heißt nicht immer nur Geld. Ja, manchen sagt Gott auch, liegt aufs Herz, dass wir auch finanzielle Spende geben sollen. Aber deine Zeit, deine Energie, dein Wissen, das kannst du auch Gott zur Verfügung stellen. Das ist auch Opfer, welche Gott auch mag. Verbringe Zeit mit Gott. Wenn du weißt, dass du schon errettet bist, verbringe Zeit mit Gott. Bete, lese die Bibel. Sei gehorsam und erlebe einfach Herrlichkeit Gottes, der ist da, der möchte dich beschenken. Der möchte, dass du mit diesem Geschenk, mit ewigem Leben, du hast das jetzt schon, dass du lebst und Leben genießt. Und wenn du vielleicht nicht sicher bist, ob Gott zu mir redet, ob ich dem verstehe, wie ich richtig verstehe oder nicht richtig, bitte dich auch, komm nach vorne, wir beten mit dir zusammen zu Gott. Du kannst das auch selber tun, aber nur als Hilfestellung, dass du Gott verstehst. Dass du Gott einfach, du kannst selber zu Gott beten und sagen, Herr, rede ganz einfach zu mir, damit ich dich verstehen kann. Und der ist unser himmlischer Vater, der wird auch das tun. Der wird auch so reden, damit du den verstehst. Vielleicht die alle anderen um dich herum werden es überhaupt nicht verstehen. Aber du wirst es verstehen, weil dein Vater, unser himmlischer Vater, die redet zu jedem Kind so, dass du den verstehst. Lass uns, soweit wie möglich, aufzustehen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Danke, Vater. Danke dir dafür, dass du uns wirklich reichlich beschenkst, Herr. Dass du uns reichlich beschenkt hast. Du hast uns Menschen ewiges Leben angeboten, geschenkt hast, Herr. Und ich danke dir dafür, dass auch hier, jetzt in diesem Saal sind viele, welche dieses Geschenk angenommen haben, Herr. Und wirklich viele, welche dieses Geschenk benutzen auch und leben und dich preisen und loben, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Tag aufs Neue uns beschenkst mit allem, was wir nötig brauchen, Herr. Mit Essen, mit Wärme, mit allem, Herr. Und mit deinem Geist. Dass du durch deinen Geist unsere Lampen immer wieder neu erfüllst, Herr. Damit wir nicht leer sind, Herr. Damit wir wirklich Kraft haben, jeden Tag aufs Neue zu erleben. Jeden Tag jede Herausforderung zu meistern, Herr. Und das können wir nur mit dir, mit deiner Hilfe. Ich danke dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du weiterhin mit uns gehst. Ich bitte dich für die, welche sich noch nicht entschieden haben, welche nicht Ja zu dir gesagt haben, Herr. Erfülle die mit deiner Liebe, Herr. Mit deiner Barmherzigkeit und helfe, Ja zu sagen zu dir, Herr. Beschenke dir auch mit ewigem Leben. Danke dir, Vater. Danke. Amen.